Steigen wir also ein. Der Grundgedanke ist also geistlich wachsen. Deshalb habe ich auch dieses Bild gewählt, zu sagen, irgendwann fängt alles mal ganz klein an. Und weiß ich nicht genau, das ist mehr so ein symbolischer Baum. Aber wenn es ein Apfelbaum wäre, würde man ja irgendwann hoffen, dass der Baum Äpfel bringt. Ne? Aber heute starten wir mal ganz klein am Anfang. Unter der Überschrift von Neuem geboren, jeder fängt neu an. Genau, das ist so die normale Reaktion. Ja, keiner kennt das Kind, aber jeder findet es süß. Man hat so ein bisschen ein Lächeln, ne? Und irgendwie, das löst doch irgendwas aus. Und das ist nicht unbedingt, wenn man sagt, ach, das ist so nett angezogen oder die Decke ist irgendwie so nett da. Nein, einfach, weil es so ein kleines Baby ist, paar Wochen alt halt, ne? Alles ist so feingliedrig, irgendwie so Babys, sie sind so irgendwie rein und neu, kann man sagen, ne? So ohne falsch. Also, so ein Baby, einfach wunderbar. Und wenn man an den Schöpfer glaubt, dann kann man sagen, Mensch, wie toll, dass Gott wieder so ein kleines, feines Baby geschaffen hat, irgendwie auch so seine Handschrift in dieses Baby hineingelegt hat. So ein sichtbares Wunder, wie das eigentlich bei jedem neuen Leben ist. Also jeder von uns wurde ja mal so ins Leben gerufen, natürlich nicht ganz wie bei Adam und Eva, also hat schon unsere Eltern noch mit einbezogen, aber ist doch schön. Jeder von uns so ins Leben gerufen, ein Geschenk, das wir leben dürfen, das uns gibt, mit allem, was wir sind und haben. Und in der Bibel wird's mit dem Glauben auch so beschrieben, zu sagen, es gibt auch einen Anfang des Glaubens, eine Geburt des Glaubens, sozusagen einen allerersten geistlichen Geburtstag, an dem wir zum Glauben gekommen sind. Ja, ich weiß noch, wo ich so jünger war. Also ich bin so im Jungscheralter so ein bisschen da dazu gekommen, jetzt nicht durch meine Eltern, mehr durch so aus meiner Klasse welche. Ja, und dann war irgendwann, wo ich so Teenager war, immer die Frage, ob ich sagen könnte, an welchem Tag ich jetzt einen Anfang mit Jesus gemacht habe. Ah, konnte ich nicht. Ah, hab ich gespürt schlecht. Aha. Also irgendwie, ich konnte jetzt nicht sagen, ja, da war im Zettellager irgend so ein Abend und da hat man dann, was weiß ich, zum Mitarbeiter gehen können. Oder, na, aber ich habe schon gewusst, also ich glaube trotzdem an Jesus. Ich kann das jetzt nicht einmal bestimmt Tag festmachen, aber so inhaltlich hatte ich da keinen Zweifel. Und wieder andere, die können sagen, ja, also am so und so vielten, da war was, weiß ich was, wie gesagt, das Zeltlager oder die Evangelisation oder was auch immer. Die haben sich immer ein bisschen besser gefühlt. Aber seid getrost, es macht eigentlich keinen Unterschied. Ja, die einen können vielleicht sagen, na ja, dann habe ich immer so einen Tag, da kann ich mich dran erinnern. Ja, gut, könnte ich jetzt auch einen x-beliebigen natürlich auswählen, aber um das geht's gar nicht. Wichtig ist, dass man irgendwann sozusagen von neuem geboren wurde, ob ich den Tag jetzt genau weiß oder nicht, spielt da keine Rolle. Wichtig ist, dass es so mal dieses einen Anfang gibt. Interessanterweise spricht auch die Bibel vom Thema Neugeburt. Neugeburt. Und dann ist ja die Frage, ja, wann fängt es denn an mit dem Glauben? Ja, wann fängt es denn an? Und da gibt es so eine Geschichte, von der Johannes in seinem Evangelium berichtet, dass so ein gelehrter Jude zu Jesus kommt, also er kommt so bei Nacht, also entweder war es wie bei uns schon zur Urumstellung, ne? Früher dunkel, Herbst, oder er sagt wahrscheinlich beides, ich möchte lieber nicht gesehen werden, das war damals ziemlich verdächtig als gelehrter Jude, da hat man eher gesagt, Jesus ist verdächtig, Irrlehrer, was weiß ich was, komisch, aber er hat sich interessiert, dieser Mann, und wollte dem mal nachgehen, ob jetzt tatsächlich dieser Mann, ob tatsächlich Jesus Gottes Sohn ist, der Messias. Dieser Nikodemus kommt zu Jesus und die Geschichte geht dann so. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also indirekt sagt er, es fühlt sich so an, als wärst du der Messias. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also das Letzte erklärt so ein bisschen zu sagen, manchmal ist auch nicht ganz erklärlich, zum Beispiel in einer Familie, das Kind kommt zum Glauben, das Nächste will nichts wissen, das Dritte ist wieder irgendwie dem zugewandt. Man kann es nicht immer sagen. Der Nikodemus, die Formatierung hat sich verändert. Okay. Also, der Nikodemus begrüßt Jesus erstmal wertschätzend, sagt, ja, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, ein Eingeständnis an Jesus zu sagen, also du bist ein besonderer Mann. Es scheint, dass Gott dich geschickt hat. Viele Wunder, die sonst niemand tun kann. Wie gesagt, die offensichtliche Frage ist, bist du der Messias? Fragezeichen. Und die zweite, was so ein bisschen mitschwingt, wie kann man dir nachfolgen? Jesus antwortet ein bisschen, wie gesagt, leicht verklausuliert, damit ist er Neugeburt, aber er sagt, ja, ich bin der Messias, denn ich kann dir sagen, wie man wieder zu Gott kommt. Und Jesus kommt dann auch direkt auf den Punkt, wie es geht, sozusagen wieder auf du und du mit Gott zu leben. Für Nikodemus war das eine Glaubensfrage. Die Frage war ja, wer ist Jesus? Glaube ich, dass er der von Gott geschickte Erlöser ist, der Retter, der die von Sünde belastete Beziehung zu Gott wieder in Ordnung bringen kann oder nicht? Jesus greift dabei auf ein Bild von der Geburt zurück. Er sagt, also eigentlich so ganz einfach, menschlich. Ah, da kommt jetzt noch eine riesige Menge Personen. Wir machen einfach mal weiter, aber nicht irritieren lassen. Menschlich, sagt euch ganz einfach, als Mensch ist jeder von uns bereits schon mal geboren. Jeder kam als kleines Baby auf die Welt und dann ist er einfach da. Und er sagt, ich übertragen wir es einfach aufs geistliche Leben. Denn sozusagen die Grundeinstellung, mit der wir auf die Welt kommen, ist, wir glauben nicht an Jesus. Also das ist sozusagen so ein bisschen die Basis. Jetzt warten wir einen ganz kleinen Moment. Ja. Ja, es hat noch Plätze. Ja. Also super. Genau, er sagt also, es geht um eine neue Geburt, weil wir geistlich zunächst mal nicht, wir sind geistlich noch nicht neugeboren. Aber es ist jetzt gar nicht so neugeboren, das klingt ja, also ich weiß nicht, unsere Zeit noch so viel drüber spricht, aber sonst hat man gedacht, im Hinduismus, da gibt es so ein ewiges Rad der Neugeburt, also wenn man jetzt ein gutes Leben geführt hat, kommt man irgendwie höherwertig auf die Welt. Wenn schlecht lief, muss man halt ein bisschen abbüßen, kommt man irgendwie minderwertig auf die Welt und so immer weiter, bis man irgendwie ganz, ganz oben ist und dann kommt ja das Nichts. Die Erlösung ist dann das Nichts. Aber hier bei Jesus ist ein ganz anderer Gedanke. Es geht also um die geistliche Geburt, darum, dass jemand zum Glauben kommt. Also, so wie bei einer Geburt, da ist ja das Baby gerade noch im Bauch der Mutter und dann kommt's raus. So wie wir sagen, und so ist beim Glauben auch, gerade ist man vielleicht noch so kurz davor, zu sagen, ja, ich bin schon irgendwie nah dran am Glauben, aber so ein bisschen fehlt da was. Auf einmal sozusagen gar nicht viel, ein Ja zu Jesus, ein Gebet, wie auch immer, dann ist man neu geboren. Und das ist dann wirklich toll, wenn man sagt, okay, dann wie jedes Kind in eine Familie hineingeboren wird, also zumindest hat jedes Kind eine Mutter, also ein Vater ja auch, aber das ist vielleicht nicht mehr da, aber idealerweise ist der auch noch da. Jedes Kind wird in eine Familie hineingeboren, wird man auch geistlich in eine Familie hineingeboren. Sozusagen, wir sind alle tatsächlich, ob wir uns jetzt gerade kennen oder nicht, durch den Glauben miteinander geistlich familiär verbunden. Naja, Johannes, man kann sich seine Geschwister nicht aussuchen, du weißt es ja, aber er lächelt gerade so freundlich. Aber man gehört dann zusammen, ne? Und das ist ja was Schönes. Und ich eine interessante Formulierung, die Jesus jetzt da hat. Er sagt, neugeboren, durch Wasser und Geist. Und da muss man mal noch mal kurz nachfragen, was heißt das Stichwort Wasser? Sagen wir, ja, die Taufe. Ja, aber die gab es ja in dem Sinn noch gar nicht. Zumindest so wie Jesus sie dann am Ende seines Evangeliums, seines Lebens da gesagt hat, das ist ja ganz am Anfang. Also das heißt, die haben an was anderes gedacht. Die haben an die Taufe des Johannes gedacht. Und da geht es jetzt nicht darum, dass es jetzt eine, also nicht so eine Taufe, wie wir uns das vorstellen, das war da kein einmaliges Ereignis. Taufen heißt eigentlich ja wörtlich nur untertauchen im Wasser. Ne? Also untertauchen im Wasser. Und das hat der Johannes ja angeboten, und das war ja im jüdischen Ritual gar nicht so selten, dass man sagt, ich tauche unter mit auf, und dadurch habe ich eine Reinigung vollzogen. Ich habe mich dadurch wieder Gott zugewandt. Ich habe das, was von Gott trennt, zum Beispiel eben dann Sünde, sozusagen dadurch hinter mir gelassen. Also wenn es da heißt, durch Wasser, dann geht es schon ums Untertauchen, aber die Frage ist immer, was wird mit diesem Untertauchen deutlich gemacht bzw. symbolisiert? Denn es war ja klar, bloß dass ich da untertauche und wieder auftauche, ändert ja grundsätzlich mal nicht so viel, innerlich vor allem gar nichts, wenn ich da nichts zum Ausdruck bringen will. Ne? Also ein Zeichen, wo man sagt, es wird äußerlich was gemacht, um was Inneres zum Ausdruck zu bringen. Wie lädt denn Johannes der Täufer am Jordan zu seiner Taufe ein? Also was ist der Gedanke, wenn Johannes sagt, also kommt her, dass ich euch taufe? Er sagt ja, tut Buße. Ja, wieder so ein schwieriges Wort, was tut Buße. Also tut Buße heißt ja eigentlich Umkehr. Also das heißt, wenn ich jetzt in diese Richtung unterwegs bin, ist es eine 180-Grad-Wende und dann geht es gerade ins Gegenteil. Also die Ruth hatte da kürzlich so ein schönes Bild zu sagen, wenn ich in den falschen Zug einsteige, wenn ich nach Stuttgart will, aber den Zug nach München einsteige, wäre es gut, ich tue Buße. Ich kehre um, ne, bei nächster Gelegenheit aussteigen und wieder zurückfahren in die richtige Richtung. Und so war es bei Johannes auch gedacht, zu sagen, du bist unterwegs in die falsche Richtung, ohne Gott, ne, zu sagen, kehr um, tu Buße, wende dich Gott zu. Also nicht im Wasser selber liegt die Erneuerung, sondern in diesem Zeichen, ja, ich will das hinter mir lassen, ich möchte mich Gott zuwenden, dazu brauche ich Vergebung der Sünden, dass da die Beziehung wieder in Ordnung ist. Ich will nicht mehr leben ohne Gott, sondern mit Gott leben. Und Geist, ja, das ist das, was Gott dann schenkt. Also das geht ja sozusagen so Hand in Hand, dass ich sage, ja, einerseits, ich möchte mit Gott leben. Und das Schöne ist ja, Gott möchte ja mit mir leben. Das ist ja toll. Ich sage immer, ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch im Leben so war, also so früher, wo man, ich noch jünger war, also vielleicht hat man sich in jemanden verliebt, aber der hat sich dummerweise nicht in mich verliebt. Ja, das ist ja dann blöd. Ne? So eine Einbahnstraße, das wäre ja hier auch blöd, wenn ich sage, ich möchte gerne mit Gott leben, aber Gott sagt, nee, das ist also, tut mir leid, ich habe an dir jetzt, also es gibt andere, die sind noch netter wie du. Also zu sagen, nee, das ist ja das Tolle, dass Gott sagt, also ich möchte da mit dir leben. Und er dann den Geist schenkt und dieser Geist, dieser Heilige Geist, sozusagen aus sagt, Christus zieht bei mir ein, Gott zieht bei mir ein, hilft mir, die Bibel richtig zu verstehen. Einfach, ne? Schenkt auch Gewissheit, dass ich gläubig bin. Ich habe manchmal auch die Frage, woher weißt du denn das? Ja. Also der Geist selber, heißt es, gibt uns im Geist die Gewissheit zu sagen, ja richtig, ich bin im Glauben. Also so kann man es nochmal kurz zusammenfassen. Es gibt einen eigenen Wunsch zu sagen, ich möchte gern zum Glauben kommen. Und es gibt auch den Wunsch Gottes, mit mir zu leben. Und das heißt Optimale. Beides kommt zusammen. Einerseits dieses Untertauchen, dieses äußerlich symbolisieren, ich möchte da, ich sag mal, die Unreinheit vor Gott ablegen, aber andererseits, dass Gott mich rein macht. Und ist ja schön, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die allermeisten, vielleicht sogar alle, sagen können, ja, genau, irgendwann war es bei mir auch soweit. Eine geistliche Neugeburt, ich bin dabei, egal bei welcher Gelegenheit. Es ist zwar rein statistisch so, dass ungefähr 75% derer, die gläubig sind, als Kind irgendwie zum Glauben kamen. Da tut man sich offensichtlich leicht, aber 25% kommen so als Erwachsene zum Glauben. Also, das heißt, jeder kann zum Glauben kommen. Ich hatte vorher so dieses Bild von diesem Baby, dieses hier, das uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Und das ist zum Glück nicht bloß menschlich so, sondern geistlich ist auch so. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann gibt es auch wirklich ein großes Fest. Im Lukas steht es mal, da sagt Jesus, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also, ich im Zusammenhang mit diesem verlorenen Schaf, aber zu sagen, es ist also im Himmel ist immer Party. Also, vielleicht sagt man hier, irdisch war es vielleicht unbemerkt. Oh, bin ich da in meinem stillen Kämmerchen irgendwo und so. Bin da nicht zu meiner Mama, die hätte mit dem auch nichts anfangen können damals. Also, aber im Himmel war eine große Freude. Ich stelle mir vor, die feiern ja irgendwie durch. Also weltweit habe ich mir vorgestellt, kommt doch dauernd jemand zum Glauben. Da muss ja eigentlich eine Dauerparty sein. Aber das ist ja schön. Große Freude. Und wenn man menschlich was mitbekommt, ist jetzt also manchmal, je nachdem wie das mit den, wenn man so als Erwachsener oder junger Erwachsener getauft wird, da ist es ja oft dann auch noch viel deutlicher, dass ja nicht drumherum einfach an dieser Freude auch Anteil haben, zu sagen, ja, der Mensch war schon länger gläubig, aber wir freuen uns jetzt nochmal bei dieser Gelegenheit so richtig drüber. So, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Also ein Mensch wird von Neuem geboren und was dann? Also bei einem kleinen Baby ist uns ja allen klar, was dann passiert. Es muss versorgt werden. Also das Baby ist da, große Freude, aber auch große Aufgabe. Ja? Also kann jetzt sagen, toll, du leg dich mal darüber. Ja, also übermorgen sehen wir uns ja dann wieder. Also das Baby muss versorgt werden. Klassischerweise ist da so das Bild von der Milch. Anfänglich durch die Mutter, später auch durchs Fläschchen. Ich habe jetzt da gelesen, also ein Baby kann immer ein paar Sachen, kann's. Es hat einen Saugreflex. Also sozusagen trinken kann es schon. Wenn das nicht funktioniert, ist es einfach doof, aber im Prinzip kann es das schon. Ne? Also es hat so die allerwesentlichen Dinge zum Überleben sind eingerichtet. Und interessanterweise ist es so, dass auch in der Bibel im Anschluss der Neugeburt praktisch von Milch als geistlicher Versorgung die Rede ist. Nein, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Sind da nicht noch so Bibelvers irgendwo? Nein. Entschuldigung, da stimmt was nicht. Egal. Ich lese es euch vor. Im 1. Petrus, da steht, denn ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Wort, das da bleibt. Und dann sagt er, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also ich lese nochmal die entscheidende Zeile hier. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborene Kindlein. So sagen, also Leute, man kann jetzt nicht mehr sagen, ist toll, dass wir jetzt beim Glauben sind, sondern es braucht jetzt auch Versorgung. Und da, wie gesagt, ist dieses Milchwort das Entscheidende. Man braucht am Anfang jemanden, der einen sozusagen versorgt. Also, ich bin, wie gesagt, so im jüngsten Alter, so vielleicht in der Grundschule, so Klasse 3, 4 da irgendwann zum Glauben gekommen. Und war da in so einer Jungschar, da haben wir aus meiner Sicht, also ich kann mich da ehrlich gesagt an überhaupt keine biblische Geschichte mehr erinnern. Also so vielleicht, bloß, also so ganz grobe schon, aber dann gab es einen Wechsel in der Jungschar-Leitung und dann kamen ganz viele Geschichten, jede Woche halt eine. Und das war irgendwie gut. Das war irgendwie gut, dass man sagt, und dann hat man einfach mal biblische Geschichten gehört. Also ich habe mir so die klassischen Geschichten von Abraham und so, ne, und von Jesus und all die anderen. Einfach, dass man das mal hört. Und das ist ja in vielen Lebensbereichen so, dass man sagt, man fängt mal ganz einfach an. Also Mathematik. Ja. Also Wolfgang, falls ich jetzt ganz daneben liege, kannst du mal kurz noch einschreien. Aber so meines Wissens fangen so die Grundschüler mal an im Zahlenraum von 1 bis 6. Ja. So, was der Würfel so hergibt. Ne? Zahlenraum von 1 bis 6. Ja. Da denken wir, ja, das ist ja eigentlich ja, zart. Ne? Ein kleiner Anfang. Ich habe an der Spitalhochschule da vorne öfters so ein bisschen so Hausaufgabenbetreuung so ein bisschen mitgemacht bei Kindern, die auch nicht so gut waren in der Mathematik. Da sieht man dann, wo die Probleme anfangen. Ja. Viel früher, als man denkt. Ja. Also man fängt ganz klein an, 1 bis 6, dann 10. Und dann, also Addition geht noch einigermaßen, wenn man sagt, pass auf, du hast 5 Bonbons, dein Freund hat auch 5 Bonbons. Wenn er die zusammen auf den Tisch legt, wie viele Bonbons sind dann da? Das kriegen sie dann irgendwann. Subtraktion, also abziehen, ist schon viel schwieriger. Vor allem, wenn der Zahlraum mal über 10 ist. Oder wenn man über den 10er rechnen muss, das ist für die Kinder einmal also schier nicht zu machen. Egal, also eins am anderen. 1 bis 6 plus, minus, mal, geteilt. Und da machen die 4 Jahre rum, um, wenn es gut geht, zu wissen, dass 7 mal 8 56 sind. Aber nur, wenn es gut geht, Leute. Ja? Manche wissen das auch nicht. 4 Jahre, da denke ich, Mann, da können die Gras das Kleine einmal eins, wenn es gut geht. Aber man kann ja nicht sagen, also wisst ihr was, das ist alles so blöd, wir fangen gleich mal mit Bruchrechnen an. Ja, oder machen irgendwie kleine Flächenberechnungen. Oder wir rechnen jetzt mal aus, Hans, wie viel in, also wir wissen natürlich, wie viel in 1 Liter Flasche geht, aber wie viel der untere Teil ist und der kegelförmige Teil, wenn wir das jetzt mal ausrechnen, wie viel da jetzt auf der Flasche verteilt, Johannes, das kannst du mal machen, da drin ist. Das wäre doch viel spannender, wie da bloß damit, ne? Nee, wir würden sagen, wir müssen klein anfangen und dann langsam aufbauen. Und wie gesagt, so ist beim Glauben auch, ne, zu sagen, wie fängt man denn an? Oft ganz einfach. Geschichten von Jesus, die Gleichnisse, die es da gibt. Abraham, Josef, Mose, Jona, Daniel, eigentlich echte Zumutungen. Aber man glaubt als Kind ja irgendwie doch echt auch alles irgendwie. Klar, da ist man der Löwengrube, der bei alle Hunger, dem passiert nichts. Klar, der kommt im Fisch und kommt wieder raus. Also man hört sich da echt krasse Geschichten im Grunde an. Aber es ist gut, dass man die mal hört, was Gott alles kann. Ne? Jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte, die Ostergeschichte. Dann war ich bei so einer Diakonissin der Jungschar. Also ich kenne alle Frauen der Bibel, das war so ihr Lieblingsthema. Es gibt keine Frau in der Bibel, die ich nicht kenne. Ne? So meine Lieblingsfrau ist ja die Ruth in der Bibel. Aber, ja, meine Frau heißt auch Ruth. Noah, Simson, 10 Gebote. Also Matthias Küke, also ich habe ja jahrelang auch Jungschar gemacht. Und dann sagt man fast immer das Gleiche irgendwie zu den Kindern. Und sagt, ja, man kann beten. Man kann vertrauen, man soll nicht abschreiben. Ja, so, das sind so die Klassiker. Ne? Den Eltern vielleicht noch gehorsam sein. Ja, zumindest gut. Also man wiederholt sich ständig das Gefühl, also man kommt ja gar nicht so richtig weiter. Ne? Aber ich glaube, das ist trotzdem ganz wichtig, zu sagen, dass da die Grundlagen, einfach, dass es mal da ist. Dass Jesus der Freund ist, immer da und so weiter. Und ich bin wirklich sehr dankbar für die Zeit in der Jungschar, weil da habe ich tatsächlich die Bibel kennengelernt. Weil, wie gesagt, meine Eltern damals noch nicht neu geboren waren und wir die zu Hause keine Geschichten vorgelesen haben. Jetzt kann man sagen, ja, also bei Kindern ist es doch auch klar. Aber wenn jetzt ein Erwachsener zum Glauben kommt, könnte man da nicht ein bisschen steiler einsteigen? Wenn ich nochmal zurückkommen darf auf das Mathematikbeispiel. Also wenn wir jetzt einen Erwachsenen vor uns sitzen hätten, der praktisch von Mathematik, also bloß so ein bisschen an seinen Fingern da Sachen abzählt, dann würden wir auch sagen, also mit dem müssen wir mal ganz vorne anfangen. Natürlich geht's bei dem ein bisschen schneller, wie mit irgendwelchen Grundschülern. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, der fängt auch von vorne an. Da können wir bei der Bibel auch nicht sagen, ach du bist neu im Glauben, wunderbar, dann lesen wir uns mal die Offenbarung. Ja? Dann lesen wir mal den Sacharja. Wer von uns hat zum letzten Mal den Sacharja gelesen, außer siehe, dein König kommt zu dir. Ne? Also da würde man das ja auch nicht machen, sondern sagen, du, dann fangen wir vielleicht mal beim Evangelium an. Ne? Vielleicht bei Lukas, der hat die schönste Weihnachtsgeschichte da, das wäre doch mal toll. Ne? Verlorener Sohn und so. Ne? Vielleicht fangen wir mit dem mal an und vielleicht, es gibt ja ganz viele, die dann ganz motiviert sind und sagen, ich fange vorne in der Bibel an. Also 1. Mose geht ja noch. 2. Mose bis zur Hälfte auch. Aber dann geht's echt los, dann macht es dann keinen großen Spaß mehr. Zu lesen, dass der Krug in der Stiftshütte dastehen muss und der andere dort und, ne. Also, das ist also nur so eine mittelgute Idee, bei der Bibel von vorne anzufangen. Ne? Also, besser bei Evangelien zum Beispiel. Oder so ein paar klassische Geschichten. Also, ich habe kürzlich mal, ein bisschen so die Erfahrung gemacht zu sagen, ich habe versucht, jemandem zu erklären, was so die Grundzüge des christlichen Glaubens sind und das Gegenüber wusste sehr wenig davon. Und dann sagen wir immer, ja, also das mit dem Glauben ist doch ganz einfach. Also für uns ist es wirklich einfach. Aber, also mal ganz ehrlich, das ist echt eine abgefahrene Geschichte. Adam und Eva, irgendeinen Apfel, Schlange, Essen, Paradies, raus, Sünde, Opfer, Jesus. Also da stellen sich doch automatisch mal ein paar Fragen, wenn ich da keine Ahnung habe. Und könnte ich sagen, also warum gab es denn überhaupt die Frucht im Paradies? Das ist doch eine blöde, da hätte man sich das doch alles sparen können. Warum gibt es überhaupt das Böse? Wo kam denn die Schlange her, wenn Gott doch gut ist? Oder warum brauchst du denn so viel Tieropfer? Also heutzutage ist der Tierschutz also in den Köpfen sehr hoch. Also so viel Tieropfer braucht, leuchtet den Leuten auch nicht mehr ein. Ja? Warum ist der Tod von Jesus so wichtig und so weitreichend und letztendlich eine andere Möglichkeit gegeben, außer dass irgend so, also ein Gott da im Himmel so eine brutale Tötungsweise für seinen Sohn da ins Rennen wirft? Ne? Also uns, die wir das alles schon oft gehört haben, scheint es ja, ja, irgendwie haben wir uns, also das, wir haben ein Gesamtbild, ne? Und sagen, ja gut. Aber selbst dieses einfache Grundsystem setzt schon ehrlich gesagt manches voraus. Und deshalb ist es gut, auch manches an Bibelwissen auch irgendwie zu haben, das eine oder andere gehört zu haben, wo wir sagen, es sind einfach mal biblische Geschichten. Da brauchen wir es ja nicht ganz in die Tiefe gehen, aber einfach nur, dass man diese Geschichten mal gehört hat. Geschichten aus dem Alten Testament, Schöpfung, Sündenfall, Sinnflut, Turmbau zu Babel. Einfach, dass man mal ein bisschen sagt, okay, das ist jetzt mal so, so erklärt die Bibel die Dinge, wie sie sind. Ja. Also, was könnte dann so ein bisschen Milch jetzt sein? Da kommt jetzt diese Folie. Zu sagen, also Bibel lesen mal ganz grundsätzlich. Ja. Einen Glaubenskurs besuchen, wo man sagt, gut, da geht es ja mal so thematisch um Fragen, wer ist Gott, wer ist Jesus, wer ist die Bibel. Jetzt habe ich ja geschrieben, Chosen, ich weiß, Chosen ist, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, man muss alle für der VfB sein, das sind ja auch nicht alle für den, aber Chosen hat schon auch einen echten Wert, ne? Also zu sagen, Leute lesen ja nämlich so gerne. Und jetzt mal ganz im Ernst, die Lutherbibel zu lesen, ist jetzt auch nicht mehr so flüssig, ja. Aber wenn es ein bisschen kombiniert laufen würde, zu sagen, ich lese mal die biblischen Geschichten und schaue mir das dann bei Chosen mal nochmal an, da wird für manche einfach mal die biblische Geschichte jetzt mal nur einfach mal so ein bisschen plastisch, dann kann die sich mehr vorstellen. Ja. Also ich finde, die haben das auch ziemlich gut umgesetzt. Ist ja im Prinzip auch ein christliches Projekt. Also das hat ja schon auch diesen Hintergrund. Ne? Oder natürlich mit anderen zusammen die Bibel lesen, wenn man sagt, okay, es liest da einer die Bibel und sagt, also ich habe da Fragen. Weil eben nicht alles klar ist, dann ist es gut, es gibt jemanden, der da auch Fragen beantwortet. Manchmal sagt man dann ein bisschen Angst, habe ich manchmal auch zu sagen, oh, haben wir es jetzt richtig erklärt und nicht. Also keine Sorge, der Pastor hat manchmal auch Angst, das erklärt es falsch. Aber besser, ihr erklärt so, wie ihr könnt, wie dass ihm niemand was erklärt oder ihr. Ne? Also, und dann dürfen auch die Übertragungen mal echt naheliegend sein, wenn man sagt, okay, es geht manchmal darum, anderen zu helfen oder sich zu bedanken, wenn was Gutes passiert. Man kann für andere beten. Vergebung ist ein ganz wichtiges Thema, zu sagen, also mir wurde vergeben, ich kann dem Nächsten auch vergeben. Also Vergebung ist wirklich ein wichtiges Thema. Nicht bloß in der Bibel, sondern auch sonst. Kann man das super machen. Oder wenn es ums Geld geht, dass man sagt, ja, man gibt da mal was. Ne? Oder wenn man eine Begabung hat, kann man die mal einbringen. Wie gesagt, bei der Mathematik leuchtet schnell ein, dass man nicht einfach Sprünge machen kann und sagen kann, also wir lassen jetzt irgendwas ganz weg und machen gleich mit dem Nächsten weiter. Da braucht man oft so viel Grundlagen, bis da irgendwas mal möglich ist. Und so ist auch beim Glauben zu sagen, es macht keinen Sinn. Man sagt, ja komm, da steigen wir gleich mal. Wie gesagt, alttestamentliche Propheten, da steigen wir gleich mal mit Offenbarung ein. Oder auch, ich finde auch Paulusbriefe sind nicht immer ganz einfach. Also Stück für Stück für Stück. Und warum? Es ist einmal wichtig, dass man so die Breite kennenlernt, weil wenn man sonst bloß so isoliert die Sachen hat, dann könnte man auch zu falschen Schlüssen kommen. Also wenn man zum Beispiel sagt, ja, zum Umgang mit dem Geld habe ich was gelesen. Da hat Jesus zu einem jungen Mann gesagt, er soll alles weggeben. Das wird wohl der Umgang des Geldes in der Bibel sein. Ja, dann wird es natürlich. Dann wird man sagen, ja, das ist eine Geschichte. Ja, da geht es auch ums Geld. Aber das ist jetzt nicht das Einzige, was die Bibel zu Geld sagt. Na, dann wird man sagen, guck hier, guck hier, guck hier. Also, wie gesagt, wenn man zu schnell, zu isoliert die Sachen anschaut, kommt man oft auf schlechte, auf falsche Ergebnisse. Auch gut, wenn man ein bisschen einen Überblick hat. Also ich finde, heute kann man im Internet sehr viel hören. Das ist einerseits ein großer Segen, aber auch eine Herausforderung. Also ist ja egal, also wenn ich beim Thema Geld bleibe. Also im Thema Geld kann ich wahrscheinlich alles hören. Jetzt ist die Frage, ja, wer hat denn jetzt recht? Also Und zu anderen Themen natürlich auch. Man sagt, ah, aber ich kenne mich auch ein bisschen aus in der Bibel, ich lese mal die Stellen nochmal nach, ich gucke mal, in welchem Zusammenhang die sind. Aber wie gesagt, das sind dann die fortgeschrittenen Dinge. Dann ist ja die spannende Frage, ja, wann hört denn das mit der Milch auf? Ja, also die Mütter wissen das jetzt noch besser wie ich. Also ist ja auch so ein fließender Übergang sozusagen. Also ich ja nicht, man sagt, also bis zum 30. August Milch und anschließend Schnitzel mit Pommes. Ne? Sondern man sagt, nee, dann gibt es irgendwie Brei und dann gibt es was weiß ich was. Also das ist ja irgendwie so ein aufsteigender Ast sozusagen. Und so ist ja da auch, dass man jetzt sagt, ja, jetzt ist das gar nicht mehr. Sondern es ist ja so, schrittweise geht es voran. Dinge werden wiederholt und wiederholt und irgendwie geht es dann doch weiter. Irgendwie geht es dann doch weiter. Es geht aufwärts. Im Glauben hoffe ich doch, dass wir aus dem Milchstadium dann sozusagen auch irgendwann herauskommen. Für uns heute auf jeden Fall wichtig zu sagen, schön, wenn wir sagen können, wir sind von geistlich neu geboren. Es kommt uns ja vielleicht irgendwie auch banal vor, weil wir sagen, ah, jetzt lebe ich ja schon seit, was weiß ich, Jahrzehnten im Glauben. Aber wenn wir nicht irgendwann mal Anfang gehabt hätten, wären wir heute nicht da. Und wenn wir dann überlegen würden, was da in unserem Leben fehlen würde, schade. Also schön, dass wir geistlich neu geboren sind, dass wir unser Leben mit Jesus leben, dass wir ach im Glauben auch jemand hatten, der uns am Anfang die Milch sozusagen gegeben hat, der uns da versorgt hat, der uns erklärt hat, wie das mit der Bibel gemeint ist. Also, je nachdem, also wenn die Menschen noch am Leben sind, vielleicht die, die euch das gesagt haben, noch eher wie die, die es uns gesagt haben, also könnte man sich ja mal bei denen melden und sagen, es ist toll, dass du damals die Jungschar gemacht hast, dass du damals bei dem Zeltlager dabei warst, dass du also heute, also ich glaube ja, ich war ein Liebeskind, aber ich weiß, dass es nicht jedes Mal so war. Ne? Also, man denkt, man, da machen sich auch Leiter ab mit uns. Na, früher, wo man manchmal sagen kann, wisst ihr was, wenn ihr immer so lebhaft seid, könnt ihr auch zu Hause bleiben, na, hier, immer so Quatsch machen. Nee, sie haben sich auch mit uns damals abgegeben, Woche für Woche. Also toll, dass uns jemand versorgt hat. Gleichzeitig sagt die Bibel, es soll aber nicht beim Milchniveau bleiben. Das ist ja irgendwie auch schön. Ich lege mich bloß ein bisschen hin und jemand kommt und füttert mich. Aber so soll es ja nicht sein. Das wäre ja komisch. Das wäre ja komisch. Sondern es soll ja so weit kommen, dass man sagt, okay, irgendwann können wir uns sozusagen geistlich auch zunehmend selber versorgen. Aber da geht es ja nächste Woche weiter. Da bin ich dann gespannt, was Ansgar dazu sagen wird. Nächste Woche heißt dann das Thema kindlich glauben und rebellieren. Der hat ja noch gar keine Teenager zu Hause. Naja, mal sehen, was er sagt. Aber ich bin überzeugt, dass er in 10 Jahren anders drüber sprechen wird. Aber also, er sagt nächste Woche schon mal gute Sachen, da bin ich überzeugt. Kindlich glauben und rebellieren, also vielleicht Teenager-Alter im Glauben. Das ist dann auch wieder hier um 19.30 Uhr. Wir hier sind jetzt aber noch nicht ganz am Ende. Wir singen noch einmal. Und dann haben manche schon gesehen, Tische, sieht gut aus. Ja. Also das sind verschiedene Säfte, die sind von Ansgars Schwiegervater, also von unserem Hans hier. Ja. Säfte, Süßigkeiten, Knappersachen, also irgendwelche Sachen, also Milch gibt's keine. Ja, darüber sind wir, da sind wir ja raus. Wir sind schon auf dem Saftniveau. Also gell, da kann man auch gerne wieder zusammenstehen. Man kann sein Glas auch irgendwo nehmen und sagen, hast du dich so eng jetzt an dem kleinen Tisch, also so ein bisschen sich noch verteilen. Wenn wir jetzt gerade so beieinander sind. Und wenn man sagt, ja, über was können wir denn sprechen? Also ich weiß ja, Wahlen in Amerika ist immer super, aber das behandeln ja andere stundenlang. Wir könnten ja sagen, also wenn das Gespräch in Gang kommt, dann sagt man, wie bist du denn zum Glauben gekommen? Und irgendeine Antwort wird es ja dann geben. Ne? Oder mit welchen Jungschaler hast du dich abgeplagt früher oder was weiß ich, oder warst du der schwierige Jungschaler? Wie auch immer, also zu sagen, wir könnten ja auch noch ein bisschen das, was wir jetzt da gehört haben, vielleicht uns gegenseitig noch mal ein bisschen erzählen. Ja, einfach, wie kam denn das, dass wir mit Jesus zu tun haben und heute Abend auch hier sitzen? Ja, ich bete noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass ich heute hier sein kann. Das ist keineswegs selbstverständlich. Und es ist mir irgendwie auch nicht ganz erklärlich, warum ich da in diese Jungschar kam. Es gab da nicht viele Gründe dazu, aber du hast mich da irgendwie hingeführt. Und hier könnte jeder Einzelne auch so beten und sagen, ja, danke, lieber Jesus, dass ich heute hier bin. Weil irgendjemand mir vom Glauben erzählt hat und ich dabei geblieben bin, trotz was weiß ich was, dass ich da Ja gesagt habe und nicht irgendwann gesagt habe, nein, das ist vielleicht was von meinen Eltern, aber nicht von mir. Ja, habe einfach Dank für jeden Einzelnen, der heute hier ist und sagen kann, ja, ich bin von Neuem geboren. Und dass wir ja nicht die Einzigen sind, weder in unseren Gemeinden, noch in Ulm, noch darüber hinaus, dass noch ganz, 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 ganz viele andere auch von Neuem geboren wurden und wir mit denen auch verbunden sind, auch wenn wir sie nicht persönlich kennen. Ja, Vater, da danke ich dir dafür und dass du uns auch im Glauben weitergeführt hast und wir nicht auf diesem Milchniveau geblieben sind. Ja, hab Dank, dass geistliches Wachstum immer weitergehen darf und befehle dir auch heute schon den nächsten Donnerstag an. Segne auch den Ansgar dann, wenn er dran ist. Segne uns, die wir es hören. Und so danke ich dir, dass wir auch dir diesen Abend, diese Nacht anbefehlen dürfen, auch den morgigen Tag in der Gewissheit, dass du da bist. Amen. So, wir singen nochmal.
Wisst ihr, ich finde es richtig schön, dass wir hier so einen Abend zusammen machen, FEG und Süddeutsche Gemeinschaft, dass wir hier bei euch sein können und dass wir zusammen sind, dass wir einfach ja, Geschwister sind und das zusammen machen, finde ich richtig toll. Und ja, das nächste Lied, wenn wir dann morgen vielleicht wieder allein sind, dann lasst euch sagen, habt keine Angst. Und wenn ihr es nicht kennt, dann hoffe ich, dass es euch einfach zum Segen ist. Und wenn du morgen dann wieder allein bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, denn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die lähmende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Keine Angst, ich bin da jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Und wenn du morgen wieder zweifelst, ob es wahr ist, dass Jesus Christus hier unter uns lebt, gibt es Menschen, durch die er dir nahe ist, alle Lieblosigkeiten vergibt. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Und bevor sich dies Tor für dich öffnet, klingt von drüben ein Lied in die Zeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Ich bin da, darum fürchte dich nicht.
Aber es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber heute Abend neugeboren. Ja, dann stellen wir uns noch unter den Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. So, also gern noch da bleiben.